ARD.
Der Osten holt auf, wo immer noch Unterschiede in der Wirtschaft zwischen Ost- und Westdeutschland liegen.
Mehr Zusammenarbeit, warum sich Großbritannien und die EU 5 Jahre nach dem Brexit wieder näher kommen.
Und viel naschen, aber wenig bezahlen, unverschämte Selbstpflücker und was Erdbeerbauern dagegen tun.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und heute haben wir Dienstag, es ist der 20. Mai. Magdalena Bienert und Uli Spinrad hier, hello.
Schönen guten Morgen, schön, dass ihr wieder zuhört in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wir gehen auch schon mal direkt rein mit unserem ersten Thema, nämlich der Wirtschaft in Ostdeutschland.
Reden wir von Leipzig, Jena, Dresden vielleicht? Oder reden wir von, ich weiß nicht, Apolda oder andere Städte in Ostdeutschland? Der Unterschied ist schon riesig. Ich glaube, wir sollten auch jetzt nicht so tun, als sei das ja alle Supermossen. Ist es nicht.
Ihr habt Stefan Träger gehört. Er ist Vorstandsvorsitzender des Konzerns Jenoptik aus Jena in Thüringen.
Ja, und er sagt ziemlich klar, was er über die wirtschaftliche Lage in Teilen Deutschlands denkt. Nicht nur Bundestagswahlen machen ja immer wieder deutlich, wie verschieden Ost- und Westdeutschland ticken. Und ja, es gibt auch immer noch einen wirtschaftlichen Unterschied zwischen diesen beiden Teilen der Bundesrepublik.
Und bei mir hier in Brandenburg im schönen Bad Saarow, da treffen sich gerade ganz viele Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Auch Bundesminister sind dabei, wie die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche oder Finanzminister Lars Klingbeil. Ja, und während die so überlegen, wie man den Osten weiter voranbringen kann und wie auch der Wandel zu einer modernen, klimafreundlichen Wirtschaft geht, so lange gucken wir schon mal hier genauer drauf, denn wir haben viele positive Beispiele in manchen Branchen gefunden, wo die Wirtschaft im Osten schon deutlich aufgeholt hat.
Das zeigt auch eine neue Studie vom Institut für Wirtschaftsforschung. Das hat sich ganz viele verschiedene Faktoren angeschaut. Zum Beispiel gab es im Osten in den letzten 5 Jahren noch ein leichtes Wachstum der Wirtschaft, durchschnittlich ungefähr 0,3% pro Jahr, während die Wirtschaft im Westen nicht wirklich gewachsen ist. Aber grundsätzlich geht es Ostdeutschland wirtschaftlich immer noch schlechter als im Westen.
Es gibt eben sehr, sehr viele Firmen, die nach der Wende als relativ kleine Firmen gestartet sind. Und die haben dann nicht die Widerstandskraft, die man als großes Unternehmen dann doch mal hat.
Ja, das war nochmal Stefan Träger aus Jena. Er hat schon in den USA oder auch in der Schweiz gearbeitet, ist dann nach Thüringen zurückgekehrt. Und das ist seine Wahrnehmung der Entwicklung nach der Wende. Wenn man sich aber bestimmte Branchen anschaut, wie die Industrie, da steht Thüringen ziemlich gut da, genauso gut wie Bayern.
Ja, und bei dem, wie viel die Bundesländer exportieren, liegt Sachsen auch weit über dem Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer, also 32% über dem westdeutschen Durchschnitt. Und Sachsen gibt für Forschung so viel aus wie kaum eine andere Region in ganz Europa.
Ich sag's mal plakativ, im Osten wird dann aber ganz gerne auch bei so großen Vorhaben von Leuchttürmen gesprochen. In Dresden soll eine Chipfabrik entstehen. In Brandenburg hat das Tesla-Werk für viele neue Arbeitsplätze und für Aufschwung gesorgt. Aber ja, das sind eben Einzelbeispiele. Und wo es diese großen Firmen nicht gibt, sieht's dann häufig auch nicht so gut aus.
Ja, ein Problem für die Wirtschaft in Ostdeutschland ist nämlich auch, wie sich die Bevölkerung entwickelt. Seit der Wende sind etwa 10% weggezogen, vor allem aus den ländlichen Regionen. Und die Bevölkerung, die wird auch im Durchschnitt schneller älter als in Westdeutschland, weil offenbar vor allem jüngere Menschen wegziehen und die fehlen dann natürlich im Osten, um da zu arbeiten.
Ja, und dann haben wir natürlich immer noch die Löhne, die wirklich immer noch im Osten geringer sind als im Westen. Also okay, das wird ein bisschen damit aufgefangen, dass oft die Lebenshaltungskosten, wie jetzt Mieten zum Beispiel, günstiger sind als im Westen. Trotzdem natürlich ein Unding, fast 35 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Also wir halten mal fest, es gibt noch viele Baustellen, aber eben auch zunehmend Dinge, bei denen es im Osten wirtschaftlich immer besser oder sogar richtig gut läuft. So, wir berichten hier ja auch oft über die internationalen Beziehungen zwischen Ländern und oft sind das, muss man ehrlicherweise sagen, keine guten Nachrichten. Da reden wir über Drohungen, da reden wir über Strafzölle und wir reden auch natürlich oft über Krieg. Das kann einem schon Sorgen machen und darum schauen wir jetzt mal auf ein Thema, das ist ein bisschen hoffnungsvoller. Die Europäische Union und Großbritannien, die rücken nämlich wieder ein bisschen näher aneinander, 5 Jahre nach dem Brexit, also nachdem die Insel die Europäische Union verlassen hat.
Gestern hat ein Gipfeltreffen in London stattgefunden und da haben Vertreter von EU und Großbritannien mehrere Abkommen unterschrieben. Es geht darum, die Beziehungen wieder zu stärken und die Unterschriften auf dem Papier sind also ein wichtiger symbolischer Akt, um auch der Welt zu zeigen, dass Europa immer näher zusammenrückt.
Zum Beispiel zum einen im Bereich Sicherheit. Großbritannien soll in Zukunft an EU-Rüstungsprojekten beteiligt werden können. Und beide Seiten wollen auch enger beim Schutz der sogenannten kritischen Infrastruktur zusammenarbeiten. Es sind ja zuletzt immer mal wieder zum Beispiel Unterseekabel beschädigt worden, mutmaßlich von Russland. Und Kabel liegen natürlich auch auf dem Meeresgrund zwischen Europa und der Insel.
Zum anderen gibt es dann noch den Bereich Handel, also Würstchen und Burger zum Beispiel. Seit dem Brexit verkaufen die Briten weniger frische Lebensmittel in der EU, weil verderbliche Waren wie Fisch, Fleisch, Milchprodukte, die müssen eigentlich schnell und unkompliziert über die Grenze kommen können. Und das ist eben seit 5 Jahren nicht mehr der Fall. Da werden jetzt Gesundheitszeugnisse verlangt, es gibt Zollkontrollen. Auch das soll sich ändern.
Ja, es gab aber auch ein bisschen Streit bei dem Treffen gestern, nämlich beim Thema Reisefreiheit, vor allem für junge Menschen. Seit April braucht man ja nicht nur ein Visum, wenn man auf die Insel will, sondern auch eine elektronische Einreisegenehmigung, haben wir auch im Podcast hier drüber berichtet. Viel zu kompliziert ist das, sagt zum Beispiel Deutschland. Das muss einfacher gehen, vor allem auch das Arbeiten in Großbritannien. Aber das Thema soll erst später verhandelt werden, also da gibt es noch keine Einigung.
Wir spulen mal 5 Jahre zurück. Also jahrzehntelang war ja das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union. Aber die Skepsis gegenüber der EU-Erweiterung und dann auch der Abgabe von Macht an Brüssel, die haben sich irgendwie immer weiter verstärkt bei Teilen der britischen Bevölkerung, aber eben auch bei der Politik. Und diese Strömungen mündeten dann wirklich in einem Referendum. Ja, und das Ende kennen wir. Das war die Scheidung der EU. Eine knappe Mehrheit der Wähler stimmte dafür. Aktuelle Umfragen zeigen zwar, dass jetzt eine Mehrheit der Briten die Brexit-Entscheidung bereut, aber es gibt trotzdem nach wie vor wenig Interesse an einem Wiedereintritt in die EU.
Aber zumindest ein Anfang zur Annäherung ist ja jetzt gemacht. Keir Starmer, der aktuelle Premierminister, der ist seit ungefähr einem Jahr im Amt und er ist auf jeden Fall EU-freundlicher als seine Vorgänger. Das liegt auch am Ukraine-Krieg, wo man als ganz Europa Geschlossenheit zeigen will, sowohl gegenüber Russland nach dem Motto, greift uns lieber nicht an, als auch gegenüber Donald Trump, weil der ja auch ständig davon redet, Europa weniger Schutz zu bieten und immer wieder mit seinen Strafzöllen um die Ecke kommt.
Ja, also man kann sagen, es tut sich was zwischen der Insel und der EU.
Genau, 5 Jahre nach dem Brexit wird wieder so ein kleines bisschen geflirtet und das Treffen gestern war der Anfang.
Unsere Kurznachrichten.
Verhandeln die Ukraine und Russland bald nochmal über eine Waffenruhe? Der US-Präsident Trump, der will ja vermitteln und hat gestern Abend deswegen mit Russlands Präsident Putin telefoniert, ganze 2 Stunden lang. Jetzt ist aber nicht ganz klar, wie es weitergeht. Also Trump hat nach dem Telefonat gesagt, dass Verhandlungen über eine Waffenruhe sofort starten könnten, möglicherweise im Vatikan als neutralen Ort. Putin wiederum will erstmal aufschreiben, wie Friedensverhandlungen irgendwann aussehen könnten.
Gestern haben wir euch ja erzählt, dass Israel wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zulassen will. Und gestern Abend sind dann tatsächlich 9 Lastwagen reingekommen. Das erste Mal seit 3 Monaten. Die Menschen im Gazastreifen, die brauchen dringend Lebensmittel, um nicht zu verhungern. Israel greift das Gebiet ja gerade wieder massiv an und verhindert seit Wochen, dass Hilfe zu den Menschen kommt, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. 22 Länder haben Israel jetzt aufgefordert, die Hilfen für den Gazastreifen wieder vollständig aufzunehmen. Die 9 Lkw seien jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Andalusien, Valencia, Barcelona. Wer Urlaub in bestimmten Regionen in Spanien machen will, der findet da gerade viel weniger Ferienwohnungen als sonst. Die spanische Regierung hat nämlich den Anbieter Airbnb gezwungen, 65.000 Angebote zu blockieren, weil die keine Lizenzen hatten und nicht ganz klar ist, ob sie Privatmenschen gehören oder ob Firmen damit Profite machen. Spanien macht unter anderem Airbnb und die Vermietung von Ferienwohnungen an Touris dafür verantwortlich, dass die Mietpreise im Land in den letzten 10 Jahren um fast 80% gestiegen sind. Airbnb will gerichtlich gegen diese Sperrungen vorgehen.
Heute ist der deutschlandweite Trikottag. Das ist eine Initiative vom Deutschen Olympischen Sportbund. Es geht dabei darum, Sichtbarkeit für Sportvereine zu schaffen und für das, was sie tagtäglich für die Menschen und für unsere Gesellschaft leisten. Insgesamt sind nämlich in Deutschland 28 Millionen Menschen in Sportvereinen organisiert. Magda, da kannst du mal dein Hertha-Trikot auspacken, wenn du eins hast.
Irgendwo ist eins, aber ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von so Polyester-Sachen. Aber du hast bestimmt auch jede Menge im Schrank.
Ja, ich habe jede Menge Trikots von meinem Verein, von Gladbach, aber ich finde auch im Sommer sollte ein erwachsener Mensch in der Öffentlichkeit nicht unbedingt ein Trikot tragen.
Sag ruhig erwachsener Mann. Es ist,
ja,
ist,
hauptsächlich
man muss es so labeln.
Das stimmt. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve?
Wir kommen zu was Appetitlicherem.
Genau, aber auch Stichwort Sommer. Es wird ja so langsam, aber sicher Sommer. Das merkt man eben nicht nur am Wetter, sondern auch an meinem persönlichen Lieblingsobst, das jetzt wieder Hochkonjunktur hat, nämlich den Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren.
Man kommt
nicht mehr daran vorbei im Supermarkt oder am Straßenrand, vor allem hier bei mir auf dem Land. Da gibt es überall so Stände von Bauern, die Erdbeeren verkaufen. Gerne ja auch tatsächlich in Form einer Erdbeere, wo dann eine Verkäuferin oder ein Verkäufer drinstehen. Also man kann das gar nicht übersehen.
Nee, der Klassiker, zusammen mit Spargel, gerade auch hier in Berlin und Brandenburg überall zu sehen. Und tatsächlich sind Erdbeeren auch der deutschen liebstes Obst, habe ich neulich gelesen. Und es gibt ja auch Menschen, vor allem meist Familien, die voll gerne selber pflücken gehen, so wie die Familie Kreilmann. Die waren auf einem Selbstpflückerfeld in Monheim in Nordrhein-Westfalen.
Weil es mehr Spaß macht.
Und weil man natürlich zwischendurch auch ein bisschen naschen kann, ne?
Naschen, da sind wir auch schon beim Thema, natürlich. Es gibt offenbar zunehmend Menschen, die die da ein bisschen frech sind, die da auch ein bisschen übertreiben mit dem Naschen. Klar, es gehört dazu, aber es gibt tatsächlich Familien, die übertreiben da wohl ein bisschen.
Ja, das sagt zum Beispiel der Erdbeerbauer Robert Bossmann, der eben genau auf diesem Feld in Monheim die Erdbeeren anbaut. Da gibt es nämlich offenbar immer mehr Menschen, die sich auf dem Feld richtig den Bauch vollschlagen, aber dann am Ende nur wenig Erdbeeren mit nach Hause nehmen und auch bezahlen. Und der hat sich deshalb etwas ausgedacht.
Deshalb haben wir eine Mindestpflückmenge und die muss man erreichen. Und wenn man sie nicht erreicht, muss sie halt trotzdem bezahlt werden. Es geht ja nicht, dass eine Großfamilie ihr mit 5, 6, 7 Personen pflücken geht und dann nachher nur mit 1 Kilo wieder aus dem Feld rauskommt.
Nee. Also ein Kilo würde ich allein schaffen. Die Erdbeerbauern werden also kreativ. Die einen eben mit so einer Mindestpflückmenge wie er. Andere nehmen zum Beispiel Eintritt fürs Erdbeerfeld, der dann nachher mit der gekauften Menge wieder verrechnet wird. Mutter Svenja Kreimann aus Monheim hat Verständnis dafür.
Soll ja irgendwie für alle Seiten wirtschaftlich sein. Von daher ist das für uns völlig in Ordnung und es landet immer noch genug im Bauch.
Ach, mal sehen, wie so die nächsten Wochen und Monate werden. Also Erdbeersaison ist natürlich jetzt gerade so richtig losgegangen. Noch kommen einige Erdbeeren von quasi unter der Folie. Aber das warme, trockene Wetter zuletzt war schon ziemlich gut, sagt auch Landwirt Alexander Plamper aus Kindelbück in Thüringen.
Also aktuell kann man wirklich guter Hoffnung, wenn kein Frost noch dazwischen kommt, dass man sagt, wir können an die Erträge, an die Qualität vom letzten Jahr anknüpfen.
So, und da gehen auch die Preise runter. Ne? Jetzt am Anfang der Saison kann so ein Kilo Erdbeeren ja auch noch gut und gerne mal 8 Euro kosten.
Ja.
Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich achte da auch nicht so sehr auf den Preis, wenn es sie denn dann endlich gibt. Dafür mag ich die zu sehr und der Rest meiner Familie auch. Also insofern Erdbeertorte, Erdbeershake, Erdbeeren als Snack. Hier bei uns wird die Erdbeerwirtschaft ordentlich angekurbelt.
Ja, same hier. Ja, und ich sag mal so, so süß wie frische Erdbeeren im Sommer, so waren auch eure Kommentare. Vor allem bei Spotify gestern. Ey, da haben wir uns wirklich drüber gefreut, dass ihr unsere neuen Fotos mögt, die jetzt auf unserem Podcast-Thumbnail zu sehen sind.
Ja, endlich mal Gesichter zu den Stimmen. Gesche aus Minden hat uns zum Beispiel geschrieben, ich finde es spannend, dass mein Kopfkino von euch natürlich nicht mit der Realität übereinstimmt.
Ja, Laura schreibt, dass sie auch erst Schwierigkeiten hatte, Stimmen und Gesichter zusammenzubringen. Es war ungewohnt, aber jetzt findet sie es gut. Marie schreibt, mein Hirn glaubt noch nicht, dass ihr so ausseht. Mit einem lachenden Emoji. Also
ja,
ich fühle das, ja, Gott sei Dank, nicht mit einem traurigen Emoji.
Ja.
Also ich fühle das zu 100%. Mir ging das früher mit meinen vertrauten Radiostimmen genauso, wenn ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das war immer sehr, sehr merkwürdig.
Das stimmt. Und wir lieben es, auch mit euch im Austausch zu sein, zu lesen, wer uns hört, wie ihr tickt. Das ist wirklich eine große Freude. Ihr dürft immer gern kommentieren. Ihr dürft aber auch Kritik üben, wenn ihr wollt. Ihr dürft uns loben. Und ihr dürft natürlich auch vor allem besonders gern eine gute Bewertung dalassen.
Genau, da wo ihr uns hört, lasst was da oder empfehlt uns auch super gerne weiter. Das hilft natürlich auch dem Podcast sehr, damit wir noch mehr Menschen morgens in den Tag begleiten dürfen. In diesem Sinne, wir hören uns genau morgen hier wieder.
Genau, bis morgen, macht's gut, tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.